Mein Vater, der hatte so eine große alte Bibel. Der ist 1912 geboren, also die Bibel muss 1900 sein. Und da war so Frakturschrift drin, die konnte ich als Kind nicht lesen, also diese alte deutsche Schrift. Und die Bibel, die war mit Kupferstichen verziert sozusagen. Und manche von den Kupferstichen waren koloriert, bunt. Und die vom Untergang von Sodom, die war bunt. Und die war schrecklich. Und die hat mir immer Angst gemacht, wenn ich die gesehen habe. Untergang von Sodom und Gomorra, das fand ich schlimm, das zu sehen. Hat mir Angst gemacht als Kind. Und als ich jetzt im Februar in Israel war und an der Stelle vorbeifuhr, Sodom und Gomorra, südlich vom Toten Meer, da stinkt's nach Schwefel. Da ist es heiß. Das ist eine alte Chemiefabrik, lauter Rost, nicht schön. Trostloser Ort, denke ich, trostloser Ort, kein schöner Ort, Ort der Katastrophe. Und um diesen Ort, Sodom und Gomorra, heute Wüste, wo es stinkt, da schachert Abraham mit Gott. Das haben wir gehört, Ex-Audi, hör. Abraham schachert mit Gott wie ein Markthändler. Der Einsatz, Städte und ihre Einwohner, die vergessen haben, was ich gehört. Aber in dieser Geschichte steht ja noch viel mehr auf dem Spiel, nämlich Gott und seine Gerechtigkeit. Es geht darum, was es heißt, dass Gott der Richter über die ganze Welt ist und wie Gott mit diesem Abraham umgeht, der ihn ja so richtig in ein Kreuzverhör mit reinnimmt. Meine erste Überschrift: Gott bezieht uns mit ein auf gleicher Augenhöhe mit Gott sein. Vor unserem Predigtext lesen wir, dass diese drei Männer, von denen die Rede ist, Abraham und Sarah besuchen im Hain von Mamre und da dann der Sarah ankündigen, dass sie ein Kind bekommt. Und dann müssen sie gehen und weil Abraham freundlich ist, geleitet er sie mit und dann sieht er, dass es Richtung Sodom und Gomorra geht. Im Alten Testament, so oft das Urteil, das Vorurteil, wird Gott gerne als Rachegott bezeichnet, der sich wie so ein Halbstarker einfach mal gerne rübelhaft benimmt und einfach mal so draufhaut und mal so ein paar Städte oder so ein paar Völker vernichtet, weil es ihm Freude macht. Aber ist Gott wirklich so unberechenbar, willkürlich, brutal? Ist er so? Der Gott Abraham in unserer Geschichte, der ist aber kein blindes Schicksal, der ist keine gesichtslose Macht, die irgendwie willkürlich handelt. Ganz im Gegenteil. Obwohl Gott die Macht hat und sogar das Recht hat, ohne Absprache mit Menschen zu entscheiden, zu tun, was er will, bezieht er in unserer Geschichte Abraham in seine Überlegungen über die Zukunft von Sodom und Gomorra mit ein. Der bezieht Abraham ein. Und damit zeigt Gott, wie viel wert ihm dieses Bündnis ist, was er mit Abraham geschlossen hat. Das steht in 1. Mose 17, also ein Kapitel vorher. Er nimmt Abraham tatsächlich als Bündnispartner ernst. Er lässt ihn teilhaben an seinen Plänen und stellt ihn nicht einfach vor vollendete Tatsachen. In unseren Bibeln, ob das Lutherbibel ist oder egal welche, da steht im Vers 22, aber Abraham blieb stehen vor dem Herrn. Das ist jetzt Luther. Abraham blieb stehen vor dem Herrn. Aber das, was in all unseren Bibeln steht, das ist nachträglich verbessert worden von jüdischen Schriftgelehrten. Eigentlich steht da, aber Gott blieb stehen vor Abraham. Was ganz anderes. Gott blieb stehen vor Abraham. Aber schon die jüdischen Gelehrten, die fanden das völlig unehrfurchtsvoll, dass Gott vor Abraham stehen bleiben sollte, um dem irgendwas zu erzählen. Also haben die es einfach rumgedreht. Abraham blieb stehen vor dem Herrn. Aber, und da steht hier eigentlich die Initiative für all das, was wir lesen, die geht tatsächlich von Gott aus. Er möchte als Gott die Meinung Abrahams, seines Bündnispartners, hören. Also ist der Text nicht so zu verstehen, wie er eigentlich von ganz vielen immer gelesen wird. So, Abraham muss diesem cholerischen Gott mal zeigen, jetzt sei mal nicht so streng. So wird der Text ganz oft verstanden, wenn er gelesen wird. Aber darum geht es hier nicht. Das ist ein Missverständnis, was aus diesem Drehen in Vers 22 hervorgeht. Mir stockt ehrlich gesagt der Atem, wenn ich mir vorstelle, dass dieser souveräne, dieser machtvolle Gott, der allmächtige Gott, vor einem Menschen stehen bleibt und sagt, du, das habe ich jetzt vor, was meinst du denn? Denn das passiert hier. Nochmal. Gott nimmt Abraham, seinen Bündnispartner, unendlich ernst. Er nimmt diesen Bund ernst. Abraham ist nicht nur eine Marionette, eine beliebige Schachfigur so auf seinem Spielbrett, sondern Gott achtet den Bundespartner als Mitarbeiter, mit Mitsprache, mit Mitbestimmungsrecht sogar. Und in unserem Text geht es nicht um irgendeine Nebensächlichkeit, sondern es geht auch darum, wer Gott selbst ist. Es geht darum, was heißt denn, Gott ist gerecht. Und es geht natürlich um das Schicksal vieler Menschen. Gott weiht Abraham hier also in eine ziemlich wichtige Angelegenheit ein. Und wenn Gott Abraham hier ernst nimmt, dann nimmt er uns ernst, alle Glaubenden. Denn Abraham ist ja der Prototyp aller Glaubenden, wie Paulus das im Galaterbrief deutlich macht. Und aus dem Neuen Testament wissen wir für uns als Christen, wer wir sind vor Gott. Mitbürger der Heiligen, Hausgenossen Gottes, Erben, Heilige, neue Schöpfung, Botschafter, Botschafterinnen für ihn, Mitarbeitende in seinem Reich, geliebte Kinder Gottes. Das sind wir in Gottes Augen. Und wie sehr Gott alle, die ihm vertrauen, ernst nimmt, und wie sehr er sie schätzt, das zeigt sich ja auch auf dem Neuen Testament. Etwa, dass Jesus die Füße seiner Jünger wäscht. Augenhöhe, Augenhöhe stellt Jesus hierher. Gott neigt sich herab zu uns Menschen, weil er uns mitnehmen will, Anteil geben will an dem, was er tut. Und das fängt schon ganz vorne in der Bibel an. Das fängt schon an in dieser Geschichte, die wir eben gehört haben. Gott will nicht handeln, ohne uns Bescheid zu geben und ohne uns mit einzubeziehen. Gott, der Allmächtige, begibt sich tatsächlich auf Augenhöhe mit uns. Gott begibt sich auf Augenhöhe mit uns Menschen. Und unsere Geschichte zeigt, Gott spielt kein Versteck mit uns Menschen, sondern er macht klare Ansagen. Wir müssen auch nicht rätseln, was will denn Gott von mir oder was will Gott von uns. Gott macht klare Ansagen. Entweder selbst, später durch die Propheten oder durch Jesus Christus. Er zeigt uns, wer er ist und was er von uns Menschen will und was wir von ihm erwarten können und was nicht. Gott redet Klartext. Hier in unserem Bibeltext in jedem Fall. Die Bibel redet Klartext und teilt uns mit, wer Gott ist und wer er nicht ist. Kommen wir zum zweiten Punkt. Gott sieht, was Sache ist. Gott sieht, was Sache ist. In Vers 20 und 21 heißt es, und der Herr sprach, es ist ein großes Geschrei über Sodom und Gomorra, denn ihre Sünden sind sehr schwer. Darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben nach dem Geschrei, das vor mich gekommen ist, ob es nicht so sei, damit ich es wisse. So, ein bisschen kompliziert ausgedrückt. Aber aus diesen Versen wird wieder deutlich, Gott ist nicht so ein blindes, dreinschlagendes Schicksal, sondern der macht sich die Mühe, tatsächlich genau hinzusehen, was Sache ist. Was ist denn los in Sodom und Gomorra? Was meinen Sie, woher das Geschrei kommt, was Gott da gehört hat? Wer schreit denn da? Es sind die Opfer. Es sind die Opfer von Sodom und Gomorra. Wir wissen das vorher von Kain und Abel. Was schreit da? Das Blut. Abel schreit zu Gott, auch wenn er selbst keine Stimme hat. Das Blut schreit zu Gott, also Opfer schreien zu Gott. Und Gott hört Menschen, hört Opfer, die selbst keine Stimme mehr haben, die Unrecht erleiden von anderen. Gott hört das Geschrei der Opfer, die lauten und die leisen Schreie. Gott hört sie. Opfer, alle Opfer auf dieser Welt haben eine Stimme bei Gott und werden gehört und gesehen. Und das ist bis heute so, wo Menschen gequält werden, von anderen zu Opfern gemacht werden. Da sieht Gott das, da wendet er sich nicht ab, da nimmt er Anteil und wird handeln. Und in unserem Text kündigt er an, er wird handeln. Ich habe satt mit eurer Ungerechtigkeit und deshalb Gerichtsansage, deshalb Pech und Schwefel. Gott sieht genau hin, was passiert auf dieser Erde, auch heute. Der kennt die Nachrichten besser als wir. Und Gott ist keiner, der gleichgültig gegenüber allem Elend steht. Er lässt sich von dem, was er sieht und hört, bewegen und kommt deshalb herab, um zu prüfen, was tatsächlich vor sich geht. Gott hat ein Interesse daran, wie wir Menschen miteinander umgehen. Das hören wir in dieser Geschichte. Wenn es wie in Sodom und Gomorra so weit kommt, dass Machtmissbrauch und Einschüchterung an der Tagesordnung steht, dass da sich Gewalt über jegliches Recht hinwegsetzt, so wie mit Clans, von denen wir heute sprechen, dass irgendwelche Clans sich über Recht und Gesetz hinwegsetzen, machen, was sie wollen, ihre Macht gnadenlos ausspielen, dann sieht das Gott. Dann lässt das denen nicht kalt. Dann will er nicht, dass es einfach so weitergeht, sondern dann greift er ein und setzt dem Bösen ein Ende und bekämpft es. Die Sünde von Sodom und Gomorra, die hier geschildert wird, warum Gott so sauer wird, ist die Verletzung des Asylrechtes, ist die Schändung der Gastfreundschaft. Das wiegt vor Gott schwer. Wenn Menschen anderen Menschen Unrecht tun, dann wird Gott selbst angegriffen, jedes Mal und immer. Asylverweigerung, Missachtung von Gastfreundschaft. Merken Sie, diese uralte Geschichte ist ziemlich aktuell auf einmal wieder. Wie verhalten Sie sich denn, wie verhalten wir uns denn, wenn wir wissen, im Mittelmeer sterben Menschen, die nach Europa wollen? Wegschauen? Stellung beziehen? Handeln? Abraham setzt sich jedenfalls für die Bewohner von Sodom und Gomorra ein und keinen einzigen von denen kannte er, bis auf Lot. Keinen kannte er, setzt sich trotzdem ein. Und so schaut Gott auch nicht weg. Er sieht, was los ist. Gott weiß, was los ist, denn Sünde bleibt ihm nicht verborgen. Die nimmt er sehr ernst. Entweder sie wird aufgedeckt, bekannt und vergeben, oder sie wird verheimlicht, behalten, aber dann kommt Gericht. Das sind klare Ansagen hier im Alten Testament. Das ist die Konsequenz davon, wenn Sünde nicht bekannt wird, das Gericht Gottes. Wenn wir heute so über Sünde reden, dann zucken die meisten entweder mit den Schultern oder erschrocken zusammen, weil sie denken, das ist was ganz Schlimmes. Dabei wissen alle, Sünde gehört zu unserem Leben. Und Sünde soll uns auch nicht so in die Scham drängen, also so zu tun, als ob die nicht da wäre in deinem oder in meinem Leben, sondern Sünde soll uns immer zum Bekennen drängen, zum Neuanfang. Und da, wo wir Sünde verleugnen oder bagatellisieren, da drängt sie uns in die Scham, da wollen wir sie nicht wahrhaben. Das ist aber der falsche Umgang mit Sünde. Sünde will gesehen werden, bekannt werden und dann vergeben werden, damit ein Neuanfang möglich ist. In Sodom läuft es leider nicht so. Nicht so gut wie in Ninive. Die sind ja umgekehrt. In Sodom passiert nichts. Gott, so sehen wir auch aus dieser Geschichte, ist kein harmloser Gott, der nur für unser Wohlsein, für unser Wohlbefinden zuständig ist, von dem wir sagen können, ach, der will doch nur spielen, wie beim Joggen, wenn so ein Hund entgegenkommt mit fletschenden Zähnen, der will doch nur spielen. Nein, Gott will nicht nur spielen. Gott ist sehr ernst zu nehmen. Er mag es nicht, wenn Menschen meinen, sie könnten sich über seine Gebote einfach so hinwegsetzen und es wird schon irgendwie gut gehen. Das mag er nicht. Das zieht nämlich sein Zorn und sein Gericht nach sich, wenn Menschen nicht umkehren, wenn Menschen nicht Buße tun und ihr Verhalten nachhaltig ändern. Und weil Abraham ahnt, dass das kommen würde, deshalb setzt er sich für die Menschen von Sodom und Gomorra so ein. Und da bin ich beim dritten Punkt. Gott lässt mit sich handeln. Gott hört unser Gebet. Ich lese zwei Verse vor wieder. Willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Es könnten vielleicht 50 Gerechte in der Stadt sein. Wolltest du die umbringen und dem Ort nicht vergeben, um 50 Gerechte willen, die darin wären? Das sei ferne von dir, dass du das tust und tötest den Gerechten mit dem Gottlosen, sodass der Gerechte wäre gleich wie der Gottlose. Das sei ferne von dir. Sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten? Das ist erstaunlich, was Abraham hier wagt. Abraham will von Gott wissen, kannst du unterscheiden, Gott, zwischen Gottlosem und Gerechten? Und noch, was wiegt denn schwerer bei dir, Gott? Das, was der Gottlose tut oder das, was der Gerechte tut? Was wiegt schwerer bei dir? Er fordert Gott heraus, will wissen, was für Gott Gerechtigkeit ist. Und es ist keine Kleinigkeit, um die es hier geht. Hier geht es um das Wesen Gottes. Klar, gerecht ist, wer Gottes Gebote hält und tut. Gottlos ist, wer sie nicht tut. Wer Gott mit Füßen tritt und das Gegenteil dessen tut, von dem wir wissen, das ist lebensdienlich, das sind Gebote Gottes. Abraham, der sagt hier nicht einfach, ach Gott, die sind gar nicht so schlimm, die Leute in Sodom und Gomorra. Der verharmlost hier nicht die Schuld der Sodomiter. Denn Abraham weiß selbst, wie böse Menschen sein können. Aber, und das ist seine Hoffnung, vor Gott wird die Gerechtigkeit weniger einfach mehr wiegen als die Ungerechtigkeit vieler. Das ist seine Rechnung, das ist die These, die Hypothese, die Abraham aufstellt. Abraham setzt damit, fromm gesprochen, auf die Gnade Gottes, obwohl der Begriff hier kein einziges Mal vorkommt. Abraham ist hier im Text nicht nur um die Gerechten besorgt, die eventuell auch im Feuer von Sodom umkommen werden. Er hätte ja auch bitten können, Herr, rette die Deinen aus der Stadt. Aber es geht ihm immer spannenderweise um die ganze Stadt, um alle. Abraham bittet hier für die verbrecherischen Clans von Sodom. Er will, dass die Gottlosen durch die Gerechten am Leben gehalten werden sollen. Das möchte er. Und dann schachert er mit Gott. Wie auf einem Markt. Und Gott macht erstaunlicherweise mit. Er lässt sich auf Abrahams Bitten tatsächlich ein. Warum hört dann Abraham auf einmal bei 10 Gerechten auf? Haben Sie es auch schon gefragt? Warum handelt er nicht runter auf 5, 3, 2, 1? Dann wären viele Menschenleben erhalten geblieben. Darüber haben sich viele Ausleger viele Gedanken gemacht, auch die jüdischen. Manche haben geschimpft auf Abraham, haben gesagt, du hättest ruhig weiter handeln können, Gott hätte sich schon auf einen Runde handeln können. Und andere haben gesagt, nein, das konnte er nicht, er musste bei 10 aufhören, weil wie viele Leute waren gerecht, als die Sintflut kam? Wissen Sie das? Wie viele Gerechte das gab? Noah? 8. Genau, Noah, seine 3 Söhne plus Frauen sind 8. Und 8 Gerechte haben nicht gereicht, um die Sintflut aufzuhalten. Da hat Abraham gesagt, also wenn 8 nicht reichen, 10 tun's. Also hat er gesagt, bei 10 höre ich auf. Weil 10 Gerechte, das könnte reichen, um Sodom und Gomorra zu retten. Eine These, warum er aufgehört hat, finde ich ganz schlüssig. Dieses Schachern zwischen Abraham und Gott, das ist ja nichts anderes, liebe Gemeinde, als Beten. Der betet hier mit Gott. Abraham betet mit Gott. Und unsere Geschichte, Sonntag ex Audi, ist eine Geschichte über die Wirkung von Gebet. Abraham bittet für die Menschen von Sodom und Gomorra. Und wenn er das tut, dann übt er einen priesterlichen Dienst aus. Er setzt sich für andere vor Gott ein. Das ist priesterlicher Dienst. Und wir lernen aus dieser Geschichte, Gott lässt sich tatsächlich bitten. Unsere Fürbitten bewirken etwas. Deine Fürbitten sind nicht sinnlos. Deine Fürbitten bewirken etwas bei Gott. Und für andere zu beten, ist auch nicht nur die zweitbeste Lösung, weil wir nichts tun können. Oder weil uns gerade nichts Besseres einfällt. Fürbitte ist niemals nur die zweitbeste Lösung. Im Gegenteil. Als Christen sollen wir für andere Menschen vor Gott eintreten, für sie bitten. Das ist unser priesterlicher Dienst. Denn als Christen sind wir eine königliche Priesterschaft. 1. Petrus 2. Abraham übt diesen priesterlichen Dienst aus. Er setzt sich für die Menschen von Sodom und Gomorra vor Gott ein. Er sagt nicht, was geht mich eigentlich Sodom an? Die sind selbst für ihr Tun verantwortlich. Ich mache einfach mein Ding. Seht zu, dass meine Frau schwanger wird oder sowas. Er verschließt sich nicht vor dem Schicksal der anderen. Und darum stellt dieser Predigttext mich und sie in Frage und die Frage, wie sieht es denn mit deinem Einsatz für fremde Menschen aus? Für solche, die nicht zu deinem unmittelbaren Umfeld gehören. Bist du bereit, für die zu beten, dich für sie vor Gott einzusetzen? Das ist Priesterdienst. Sich nicht nur um meine eigenen Belange zu drehen, sondern andere Menschen in den Blick zu nehmen. Wofür betest du? Wofür bist du bereit, dich einzusetzen, auch über das Gebet hinaus? Das Gebet von Gerechten, das priesterliche Gebet von Christen für andere, Das macht den Unterschied. Und vielleicht sind wir nur deshalb noch da und vielleicht ist auch diese Erde noch da, weil Menschen beten. In unserem Predigttext, bei diesem Gebet, geht es ja nicht um eine zwischenmenschliche Angelegenheit, für die gebetet wird, um Bewahrung, um Heilung, um das, worum wir so normalerweise beten, sondern um eine viel größere Dimension, um die Existenz einer ganzen Stadt. Und ich finde, so zeigt mir und uns doch diese Fürbitte von Abraham: Halte dich nicht für zu gering und das Gebet nicht für zu kraftlos, um sozusagen dem Rad der Geschichte in die Speichen zu greifen. Rechne doch damit, dass du mit deinen Gebeten Gottes Handeln beeinflussen kannst und durch Gebet Dinge zum Besseren wenden kannst. Und denk doch bitte nicht, als Christen, da kann man doch nichts machen. Das sollen die anderen ändern. Abraham zeigt uns hier heute Morgen etwas anderes. Er sagt: Mischt euch ein, tretet für die Welt ein, betet und werde tätig, wo immer du den Auftrag dazu von Gott bekommst. Wir dürfen uns als Christen nicht immer nur zurückziehen und die wichtigen Themen anderen überlassen. Mischt euch ein, mischen Sie sich ein. Dann, wenn andere in eurer Gegenwart dumme Bemerkungen machen, rassistische, antisemitische, diskriminierende Bemerkungen machen, lasst das nicht unkommentiert stehen, damit fängt es an. Wir zurückweichen oder was dagegen halten. Mischt euch ein. Helft, wenn ihr mitbekommt, dass Menschen in eurer Nähe Hilfe brauchen. Und bitte betet auch für die großen Dinge, die weit weg sind von uns, in Brüssel, in Washington, in Peking, in Berlin, in London, Paris, wo auch immer. Wegen 10 Gerechter wäre Sodom und Gomorra gerettet worden. Wer an Christus glaubt, der ist gerecht vor Gott. Das wissen wir. Wer an Christus glaubt, der ist gerecht vor Gott. Das heißt, wir Christen sind dann doch auch Hoffnungsträger und in und für diese Welt. Wir sind auf Augenhöhe mit Gott und haben das Privileg, ihn bitten zu dürfen. Und das ist auch unser Auftrag, liebe Gemeinde, Priester zu sein, die für die Welt bitten, die Hoffnung weitergeben und auch bezeugen, wo und bei wem wir Hoffnung gefunden haben. Das ist unser Auftrag. Ein vierter Punkt noch. Wegen eines Gerechten dürfen wir leben. Wegen eines Gerechten dürfen wir leben. Die Gerechtigkeit der wenigen wiegt schwerer als die Ungerechtigkeit der vielen. Davon geht Abraham aus. Und obwohl Sodom und Gomorra zerstört worden ist, hat Abraham mit dieser Grundannahme über Gott Recht behalten. Die Gerechtigkeit der wenigen hebt die Gottlosigkeiten der vielen auf. So tickt Gott, so ist Gott. Das ist unser Glück. Darum leben wir, darum können wir mit Gott reden, darum kommt er auf Augenhöhe zu uns. Und es sind nicht 5, 4, 3 oder 2 Gerechte, sondern es ist ein einziger Gerechter, der gereicht hat. Das ist Jesus Christus. Seine Gerechtigkeit, liebe Gemeinde, sein Gehorsam, seine Hingabe am Kreuz für uns Menschen wiegt schwerer in Gottes Augen als all unsere Sünde, als all unsere Ungerechtigkeit. Und zum Glück ist das bei Gott so. Zum Glück akzeptiert er, dass der eine Gerechtigkeit seine Gerechtigkeit auf uns überträgt und wir deshalb nicht vernichtet werden wie Sodom und Gomorra, sondern leben dürfen. Wir leben, weil die Strafe für unsere Schuld auf Jesus liegt. Deshalb sind wir gerettet. Wir verdanken unser Heil, unsere Rettung ganz diesem einen Gerechten, ganz Jesus Christus. Und weil wir das glauben, darum lasst uns dankbar als Gerechte leben. Weil wir das glauben, deshalb lasst uns Gott loben, ihn immer wieder anbeten, denn wir leben aufgrund seiner Gnade und seiner Barmherzigkeit. Und weil wir das glauben, deshalb lasst uns umso intensiver und mutiger für andere Menschen beten, für die, die wir nicht kennen, dass ihnen geholfen wird, aber auch, dass sie zum Glauben an Jesus kommen. Und weil wir das glauben, dass Jesus der eine Gerechte ist, deshalb lassen Sie uns Hoffnungsträger und Hoffnungsträgerinnen sein an den Orten, an denen Sie sind, wo Sie leben, in Ihren Familien und an den Orten, wo Sie die meiste Zeit Ihres Lebens verbringen. Amen.